Der Verein macht in erster Linie Kampagnen. Es gibt ja im Gentechnik-Widerstand verschiedene Organisationen und Verbände. Die großen Verbände kümmern sich auch um das Thema, aber für die großen ist es nur ein Randthema oder eines von vielen. Und die anderen Organisationen, die widmen sich alle bestimmten Aufgaben. Es gibt zum Beispiel eine Organisation, die sich um die wissenschaftliche Seite und wissenschaftliche Analyse kümmert. Die sitzt in München. Eine sitzt in Berlin, die kümmert sich um die Kommunikation. Und wir machen in erster Linie Kampagnen. Also jedes Jahr starten wir zwei oder drei Kampagnen oder Großveranstaltungen, Demos. Die letzte war in Ulm im September letzten Jahres mit 6.000 Leuten. Vielfalt ernährt die Welt.
Als Imker und auch als Gentechnik-Gegner wird dich ja die Entscheidung aus Bulgarien sehr gefreut haben.
Ja, Bulgarien hat die Gentechnik abgelehnt. Man muss natürlich dazu sagen, ein Land wie Bulgarien, also wir freuen uns natürlich, aber die Frage ist natürlich, wie substanziell ein solches Verbot ist in einem Land, von dem sogar die Europäische Union jetzt strengere Auflagen zur Korruptionsbekämpfung macht. Also insgesamt ist natürlich die Befürchtung groß, dass die Gentechnikindustrie in osteuropäischen Ländern zunächst Einzug hält, um mit der Verschmutzung so voranzuschreiten, dass die ganze Sache nicht mehr gestoppt werden kann. Und Bulgarien und Rumänien sind natürlich zwei Länder, wo es Gentechnikkonzerne relativ einfach haben, mit Korruptionsgeldern da Anbauflächen zu kriegen.
Zwar sieht die Gesetzeslage jetzt sehr gut aus, aber in der Praxis muss man befürchten, dass trotz allem in Bulgarien auch genverseuchte Saatgut ausgebracht wird.
Nun, das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Also die Gesetze sind gut, die Abstandsregelungen sind auch gut, und wir hoffen, dass die bulgarische Regierung ihr Land im Griff hat und auch durchsetzt, dass es tatsächlich zu keinem Gentechnikanbau kommt. Aber es ist ja nicht nur ein Problem von Bulgarien. Immerhin hatten wir in Baden-Württemberg letztes Jahr 170 Hektar kontaminierten Genmais im Rheingraben, der, nachdem bekannt wurde, dass er kontaminiert ist, nicht einmal gestoppt wurde. Wir hatten da eine Pressekonferenz in Stuttgart durchgeführt und den Landwirtschaftsminister Haug aufgefordert, das Dach unterzupflügen. Und seine einzige Antwort war, das lassen wir wachsen und geben es nachher in die Biogasanlage. Ein Skandal ohnegleichen. Also von daher, solche Dinge finden nicht nur in osteuropäischen Ländern statt, sondern direkt bei uns vor der Haustür.
Greenpeace hat Zahlen veröffentlicht. In 13 Bundesländern wurde Saatgut untersucht. 9 Bundesländer haben ihre Ergebnisse veröffentlicht und in 7 dieser 9 Bundesländer wurde genverseuchter Mais als Saatgut gefunden, unter anderem auch wieder in Baden-Württemberg. Hast du die Zahlen schon in der Hand gehabt?
Ich habe sie in der Hand gehabt und es wundert mich überhaupt nicht, dass das dabei rauskommt. Denn zum einen ist ja so, dass 0,9%, das wird so schön umschrieben, technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei Lebensmitteln zulässig sind. Dann kann man sie immer noch als gentechnikfrei kennzeichnen. Und beim Saatgut 0,1%. Und wir fordern ja seit langem eine 0,0%-Regelung und auch eine 0,0%-Regelung für Lebensmittel und Futtermittel. Denn nur wenn wir jetzt diese Kette absolut rigide unterbrechen und es keinerlei Verunreinigung, auch die sogenannte technisch unvermeidbare Verunreinigung gibt, nur dann können wir auch das Saatgut sauber halten. Was ist denn technisch unvermeidbar? In meinem Honig, da werden Parts per Million, also Millionstel Teile gefunden. Und bei einer Saatgut- oder Lebensmittellieferung, da wird behauptet, die Nachweisgrenze sei bei 0,1%. Das ist doch lachhaft. Da ist die Nachweisgrenze auch bei einem Millionstel Teil. Man muss nur ebenso gründlich suchen. Und wenn man dann ein bisschen weiter nachbohrt, dann bekommt man die Antwort, das ist zu teuer. Ja, aber das ist doch nicht unser Problem. Wir wollen, und der größte Teil der Bevölkerung will eine gentechnikfreie Landwirtschaft und gentechnikfreie Lebensmittel. So, und wenn die Gentechnikindustrie ihr Sach hier verkaufen will, dann muss die eben die Kosten tragen, die Kosten der sauberen Trennung, die Kosten der Untersuchung und nicht wir.
Die 0,9%, von denen du gesprochen hast, das ist ein europäischer Kennzeichnungswert.
Ja.
Der Nachweis der Gentechnikfreiheit, der muss bisher von den Bauern, von den Erzeugern geleistet werden.
Ja, und von denen, die das verarbeiten. Das ist doch absurd. Diejenigen, die gentechnikfrei arbeiten, müssen nachweisen, dass sie gentechnikfrei sind. Ja, wo sind wir denn? Das stellt doch das ganze Vorsorgeprinzip auf den Kopf. Diejenigen, die Gentechnik in den Verkehr bringen, die müssen nachweisen, welche Chargen Gentechnik haben und welche Chargen gentechnikfrei sind und diese dann dem Markt auch als gentechnikfrei zur Verfügung stellen. Nur so kann es funktionieren.
Die Europäische Kommission hat sich ja auch in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart jetzt sehr gentechnikfreundlich gezeigt, sehr industriefreundlich. Welche Möglichkeiten gibt es denn auf europäischer Ebene für Veränderungen einzutreten?
Naja, also insbesondere hat jetzt der neue EU-Kommissar Dalli aus Malta sich gentechnikfreundlich gezeigt, denn eine seiner ersten Maßnahmen war ja, diese Genkartoffel am Flora zuzulassen. Und das war ja jahrelang in der Röhre und wurde vom letzten zuständigen Kommissar blockiert. Man muss jetzt Folgendes sagen, es sind natürlich auch noch andere Maislinien von Monsanto jetzt in der Zulassungsröhre und auch der Mohn 863 von Monsanto ist im Moment bei der EFSA nochmal im Zulassungsverfahren. Also von daher, die EFSA, das ist die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die war eigentlich schon immer gentechnikfreundlich. Das ist auch kein Wunder, denn die setzt sich in erster Linie aus Wissenschaftlern zusammen, die von der Gentechnikindustrie kommen. Und trotzdem werden uns die Ergebnisse und die Beurteilung der EFSA als wissenschaftlich seriös verkauft. Also in erster Linie muss man auf europäischer Ebene mal eine unabhängige und eine glaubwürdige europäische Zulassungs- und Forschungsbehörde installieren. Die EFSA kann als solche nicht bezeichnet werden. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, dass man dann hergeht und tatsächlich eine richtige Sicherheitsforschung auch betreibt. Hier wird ja keine richtige Sicherheitsforschung betrieben. Wir brauchen Langzeitfütterungsversuche über 2 Jahre. Eine Kuh wird doch auch nicht nach 90 Tagen geschlachtet. Die wird über Jahre gefüttert. Die Milch ist dem Futter ausgesetzt, das die Kuh aufnimmt. Das Fleisch ist dem Futter ausgesetzt. Die Kälber, die es jedes Jahr zur Welt bringt, sind dem Futter ausgesetzt. Von daher, es gibt solche Langzeitstudien ja überhaupt nicht. Das sind also die 2 wichtigsten Maßnahmen, die man machen muss. Und dann sage ich nochmal, wir brauchen eine 0,0% Schwelle für Saatgut auf jeden Fall. Und wir brauchen das Verursacherprinzip. Es kann nicht sein, dass die Bauern und die Verarbeiter, die gentechnikfrei arbeiten wollen, die Gentechnikfreiheit sicherstellen müssen. Das müssen die Industriebetriebe, die uns mit Gentechnik überziehen.
Das Europäische Parlament soll jetzt nach dem Vertrag von Lissabon mehr Befugnisse haben. Gibt es da Möglichkeiten über das Parlament, ja, Veränderungen herbeizuführen?
Ja, selbstverständlich, großartig. Also das ist mal höchste Zeit, dass das endlich kommt. Und man muss ja sagen, dass das Europäische Parlament in der Regel gegen Gentechnik gestimmt hat, auch die letzten Jahre. Die Europäische Kommission hat dafür gestimmt. Und Deutschland war bei wesentlichen Abstimmungen mit dafür verantwortlich, dass die Gentechnik in Europa Einzug halten konnte, indem sie sich nämlich enthalten hat. Selbst in der Rot-Grün-Koalition, wo sich die beiden Koalitionspartner ja nicht einig sind, da gilt die Regel, dass sich der entsprechende Minister enthält. Und das war mehrmals, damals schon, Grund dafür, dass Entscheidungen so liefen, dass am Ende die Gentechnik, und so war es bei Mohn 810, Einzug halten konnte.
Hast du Vorschläge an uns Bürger, was wir jetzt tun können, um auch in der Kommission, im Parlament ein Umdenken anzustoßen?
Also im Moment gibt es ja eine Online-Befragung über des Europäischen Parlaments zur Frage Neuausrichtung der Agrarpolitik 2013. Die ist bis Juni offen und da kann jeder europäische Bürger sich äußern, wie er sich die Landwirtschaft der Zukunft vorstellt. Das ist natürlich ein bisschen abstrakte Sache, da muss man sich schon auch auskennen, Aber das ist eigentlich ein ganz hervorragender Prozess, der da in Gang kommt, die Bürger Europas an der Diskussion des Europaparlaments zu beteiligen. Da kann ich nur jedem raten, da mitzumachen.
So finde ich die.
Auf der Webseite des Europaparlaments. Mhm. Da muss man sich dann ein bisschen durchklicken.
Habt ihr einen Link von eurer Seite dorthin?
Ja, ich kann einen Link auf unsere Webseite setzen. Das mache ich gerne. Unsere Webseite heißt www.gentechnikfreies-europa.eu und da setze ich gleich den Link mal drauf.